Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser letzten Episode zum Matthäusevangelium. Dieses 28. Kapitel gibt uns den Schlüssel der ganzen Heilsgeschichte. Jesus lebt. Er ist auferstanden von den Toten. Wäre Christus, der erwartete Messias der Juden und der Nationen, im Grab geblieben, so wäre er nur ein leerer mehr gewesen. Aber er ist der menschgewordene Gott. Für den himmlischen Vater gebrauchen die Juden oft die Bezeichnung Hashem, das heißt der Name. Und dieser Name wurde Fleisch, so wie es Johannes im ersten Kapitel seines Evangeliums schrieb. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, Jesus lebt und er ist unter uns. So beginnt und so schließt das Matthäusevangelium. Im ersten Kapitel hatte der Apostel den Propheten Jesaja zitiert, als er schrieb: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist: Gott mit uns. Und im letzten Vers dieses Evangeliums lesen wir die Erfüllung dieser Verheißung, wenn Jesus seinen Freunden und uns sagt: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Jesu Auferstehung und sein Versprechen, uns niemals allein zu lassen, bildet das wundervolle Ende dieses Evangeliums. Tatsächlich unterscheidet sich Christi Auferstehung von den Toten fundamental von allen anderen Auferstehungen, wie zum Beispiel jene des Lazarus. Jesus hatte Lazarus Leib aus den Klauen des Todes gerissen und ihm sein irdisches Leben zurückgegeben. Aber Jesus ist für die Ewigkeit auferstanden, nicht bloß für einige zusätzlichen Lebensjahre. Die Bibel berichtet auch von seiner leiblichen Entrückung in den Himmel, wo er zu Rechten Gottes sitzt, bis er wiederkommt, um die Toten und die Lebenden zu richten. Wir glauben an einen lebendigen, glorreichen und gnadenreichen Gott. In dieser letzten Episode möchte ich noch auf einige Punkte dieses letzten Kapitels eingehen. Zunächst auf den falschen Ansatz mancher Bibelkritiker, die behaupten, die Heilige Schrift sei nicht mehr als ein schlau verfasstes Buch. Sie leugnen die Inspiration durch den Heiligen Geist. Aber gerade aus dem 28. Kapitel tritt klar hervor, dass ein solches Buch ganz anders verfasst worden wäre, wenn es uninspirierte Menschen geschrieben hätten. Denn hätten es die Juden selber ohne die Inspiration durch den Heiligen Geist geschrieben, so wäre der Auferstandene zuerst Männern erschienen. Das ist eines der Beispiele. Aber er erschien Frauen. Frauen galten aber nach jüdischem Recht gar nicht als Zeugen. Diesen Fehler hätten schlaue Verfasser nicht gemacht. Matthäus erklärt, wie die Wachen den Hohepriestern erzählen, was passiert ist. So werden sie angewiesen zu lügen und zu sagen, sie seien leider eingeschlafen und die Jünger seien gekommen und hätten den Körper Jesu gestohlen. Und dafür erhielten sie eine Summe Geld. Aber eine solche Lüge wäre völlig absurd. Wenn ein römischer Soldat bei der Wache einschlief, drohte ihm die Todesstrafe. Zweitens wären da wohl kaum alle Soldaten gleichzeitig eingeschlafen. Und wie konnten sie wissen, dass die Jünger den Körper gestohlen hätten, da sie doch schliefen? Trotz der Absurdität der Lüge glauben noch heute viele Juden, dass es sich genau so zugetragen habe. Aber jetzt möchte ich Ihnen dieses ganze 28. Kapitel vorlesen. Aber nach dem Sabbat, in der Dämmerung des ersten Tages der Woche, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab und trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber hob an und sprach zu den Frauen: Fürchtet ihr euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo der Herr gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Als sie aber hingingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da kam Jesus ihnen entgegen und sprach: Seid gegrüßt. Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und huldigten ihm. Da spricht Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen sollen nach Galiläa, und dort werden sie mich sehen. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den Hohenpriestern alles, was geschehen war. Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat, und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten: Sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Statthalter zu Ohren kommen sollte, werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und diese Rede wurde bei den Juden bekannt bis auf den heutigen Tag. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Mit diesen Worten endet das Matthäusevangelium. Am Sonntagmorgen geschah also ein großes Erdbeben. Wir erinnern uns, auch als Jesus gestorben ist, geschah dieses große Erdbeben. Wenn Gott selber in das Reich des Todes hinabsteigt und wieder als Sieger aufersteht, so erbeben alle Elemente. Nur störrische Menschen meinen, achtlos an dieser Wahrheit vorbeigehen zu können. In den vorangehenden Kapiteln haben wir gelesen, wie oft Jesus seinen Tod und seine Auferstehung angekündigt hatte. Er hatte ihnen, den Jüngern, am letzten Passamal auch gesagt, sie sollten Jerusalem sofort verlassen, wenn er festgenommen werde. Aber die Jünger haben es einfach nicht begriffen, darum haben sie Jerusalem auch nicht verlassen. Deshalb wiederholt der Engel diesen Befehl Christi und sagt, Jesus werde ihnen in Galiläa begegnen. In Vers 16 hörten wir, dass die 11 Jünger, Judas war ja gestorben, dann tatsächlich nach Galiläa gingen, ich zitiere, an den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Hier muss ich eine aufschlussreiche Klammer öffnen. Erinnern Sie sich, wie der Satan Jesus in der Wüste versuchte und ihn auf einen Berg brachte, wo er ihm die Herrschaft über alle Nationen anbot? Hier, auf diesem Berg, stand nun der Auferstandene. Satans Angebot hatte er abgelehnt und nun hat er von Gott selbst die Herrschaft über alle Nationen erhalten. Das zeigt uns zwei sehr wichtige Dinge. Die Versuchungen des Teufels sehen meistens so aus, als kämen sie von Gott. Ihr Ziel sieht dem Ziel Gottes zum Verwechseln ähnlich. Aber was auch immer es sein mag, wenn es uns gegeben werden soll, dann von Gott. Und auch zu Gottes Zeitpunkt. Zweitens, Gott macht seinen Willen immer Wirklichkeit. Er setzt immer seinen Willen um. Und da gibt es keine Abkürzungen. Gottes Versprechen können wir uns selber nicht erfüllen und kein Wesen kann es an Gottes Stelle tun. Gott allein ist Herr. Und nun lasst uns noch Jesu Auftrag näher anschauen. Erinnern Sie sich, dass sie zuerst nur zu den Juden gesendet wurden, die Jünger? Nachdem Israel seinen König verworfen hatte, hat Gott sein Gnadenangebot auf die ganze Welt ausgeweitet. Es gibt aber eine ganze Strömung von Christen, die behaupten, Gott habe seinem Volk den Segen und das Vorrecht entzogen und diese stattdessen den Christen aus den Nationen gegeben. Das ist falsch. Wir können das sehr klar im Römerbrief erkennen. Die Juden sind und bleiben Gottes auserwähltes Volk und wir, Nicht-Juden, aber gläubig an Jesus, den Messias, wurden wie hineingepfropft in den Weinstock, der Israel ist. Deshalb darf keiner Israel mit Verachtung ansehen, denn Israel trägt die Kirche und nicht die Kirche Israel. Das erklärt uns Paulus. Im 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums lesen wir den Vers 47. In seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Israel von der Verkündigung des Evangeliums auszuschließen, reflektiert meiner Ansicht nach entweder Unwissen oder Arroganz. Kommen wir nun aber zum sogenannten Missionsbefehl selbst. Ich sage so genannt, weil es mehr als das ist, was üblicherweise darunter verstanden wird. Ich lese noch einmal die letzten Verse. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen, also mit den Jüngern, und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Gehen wir der Reihe nach durch alle diese Aussagen, denn sie betreffen uns sehr direkt und sind zentral. Wie sollten wir sonst Christi Auftrag erfüllen, wenn wir diesen nicht wirklich kennen? Erstens, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist die Basis. In allem, was wir für das Königreich Gottes tun, müssen wir in die Macht Jesu vertrauen. Nicht auf unsere Künste oder Erfahrungen bauen, sondern auf die Allmacht unseres Auftraggebers, Jesus Christus. Zweitens, so geht nun hin. Ein gehorsamer Jünger sein heißt, die Komfortzone zu verlassen, sich bewegen, hinaustreten. Drittens, macht zu Jüngern alle Völker. Hier endet leider oft die Ausführung des Auftrags in der Evangelisation. Predigen und zur Bekehrung aufrufen reicht aber nicht. Es braucht echte Umkehr und Lernen des Gehorsams. Wie aber soll ein frisch Bekehrter Jesus nachfolgen, wenn wir ihn Gottes Willen und Eigenschaften nicht lehren? Viertens, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier finden wir, was die Kirche später die Trinität, die heilige Dreifaltigkeit, genannt hat. In der Riri-Studienbibel findet sich folgender Vergleich, der es vielleicht auch Ihnen erleichtert, diese Dreieinigkeit besser zu verstehen. Gott ist wie die Sonne, Jesus wie das Licht der Sonne und der Heilige Geist wie die Macht der Sonne. Ich wiederhole, Gott ist wie die Sonne, Jesus wie das Licht der Sonne und der Heilige Geist wie die Macht der Sonne. Gott ist einer und manifestiert sich unter drei Personen. Aber was sagt hier Jesus genau, wenn er sagt, wir sollen die gläubigen Menschen nun taufen? Laut David Stern steht hier, nach jüdischem Verständnis, taucht die Gläubigen ein in den Namen des Vaters, in den Namen des Sohnes und in den Namen des Heiligen Geistes. Das ist also weit mehr als eine Taufformel. Es ist die Menschen eintauchen in den Namen des Vaters, in den Namen des Sohnes, in den Namen des Heiligen Geistes. Der Name ist im Jüdischen viel, viel mehr als nur die Bezeichnung eines Menschen. Der Name bedeutet das Wesen selbst von jemand. Wir sollen die Menschen, die sich zu Jesus bekehrt haben, eintauchen in Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Fünftens, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Hier haben wir es. Es geht um Jüngerschaftsschulung. Das umfasst nämlich sehr viel mehr als Evangelisation. Wir lehren in der Bibelstunde, im Gespräch mit Freunden, in der Sonntagsschule, in Podcasts, Videos, Büchern und, und. Es ist ein Akt der Nächstenliebe, die Menschen zu lehren, wie sie als Christen leben können, ohne sich ständig zu verirren. Ein reifer Christ sollte immer jüngere Christen unter seine Fittiche nehmen und sie geduldig leiten. Das ist ein Prozess, der ganzen Einsatz verlangt. Jesus selbst brauchte 3 Jahre, um seine Jünger zu schulen. Und die waren jeden Tag zusammen. Diese Schulung beschränkte sich nicht auf eine 20-Minuten-Predigt am Sonntag und eine Bibelstunde hier und da. Damit frisch bekehrte Christen sich nicht verirren und nutzlos werden im Reich Gottes, haben sie Anspruch auf Führung und Belehrung. Das ist Teil des Auftrags an uns. Ja, und mit dem wunderbaren Versprechen endet das Matthäusevangelium und dieser Podcast. Siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Weltzeit. Vergessen wir es niemals. Jesus lebt und er ist bei uns, ein starker Fels, ein treuer Freund und ein mächtiger Erlöser. Gott segne sie und leite sie. Er sei ihnen gnädig und gebe ihnen die Kraft und Erkenntnis, die sie brauchen, um seinen Willen zu erfüllen. Amen.